Einmal einen wunderschönen guten Abend für alle, die später dazugekommen sind und vor allem auch an alle, die sich später dazugeschaltet haben auf dem Live-Channel oder auf www.entscheidung21.de. Schön, dass Sie wieder dabei sind und schön, dass wir gemeinsam uns einige Minuten Zeit nehmen können, über dieses Buch zu sprechen und über das, was uns aktuell betrifft. Aber um das auch wirklich verstehen zu können und nicht einfach nur darüber zu reden, sondern es auch anwenden zu können, möchte ich Sie bitten, dass wir wie jeden Abend ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass wir zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu studieren. Und bitte gib, dass wir keine eigenen Interpretationen hier uns herausziehen, sondern dass wir genau das sehen, was du selbst dort hineingelegt hast, für uns und für jedermann. Gib, dass wir es verstehen und dass wir die Zeichen der Zeit um uns herum klarer und besser erkennen können. Wir danken dir, dass du bei uns sein möchtest. Amen. Wer von Ihnen war am Dienstagabend da? Darf ich Ihre Hände sehen? Hoch, ganz hoch, Dienstagabend. Gut. Alle, die nicht da gewesen sind, bekommen jetzt eine 1,5 Minuten Zusammenfassung eines 70-Minuten-Vortrages. Und Sie können sich dabei denken, dass Sie nicht alles mitbekommen können. Aber Sie werden die Gelegenheit haben, später das nachzuvollziehen, dann auch im Internet. Wir haben am Dienstag mal wieder die Offenbarung studiert. Johannes, der die Offenbarung wo geschrieben hat, auf welcher Insel? Auf der Insel Patmos. Genau, und das Buch, das er geschrieben hat, heißt das, die Offenbarung Jesu Christi, ganz genau. Das ist die Offenbarung Jesu Christi und sie ist für jeden verständlich, der Jesus nachfolgen möchte. Und im absoluten Telegrammstil in wenigen Folien zusammengefasst haben wir über dieses Tier hier gesprochen, aus Offenbarung 13, aus dem Meer stieg ein Tier auf, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen 10 Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Wer von Ihnen kann sich daran erinnern, dass wir das studiert haben? Ganz genau. Und wir hatten gesehen, und wir haben etliche Verse dort im Kapitel studiert, dass dieses Kapitel enge Parallelen hat zu einem anderen Kapitel der Bibel. Welches andere Kapitel der Bibel hatte enge Parallelen zu Offenbarung 13? Daniel 7. Nicht nur, dass Offenbarung und Daniel wichtige Kapitel sind, sie ergänzen sich auch noch, nicht wahr? Und in Daniel 7 haben wir dann nochmal all die Reiche wiederholt, die dort in Daniel 7 durch die Tiere dargestellt werden. Machen wir einen ganz kurzen Test nochmal. In Daniel 7 ist das erste Tier ein Löwe mit Adlerflügeln und der Löwe steht für Babylon. Und dann kommt das zweite Tier ist ein Bär mit wie viel Rippen im Maul? 3 Rippen im Maul und der steht für Medo-Persien. Und dann kommt das dritte Tier ist ein Panther oder Leopard mit wie viel Köpfen? 4 Köpfen, wie viel Flügel? 4 Flügel und er steht für Griechenland. Und dann kommt das vierte Tier und das vierte Tier heißt schreckliches Tier, ganz genau, man könnte es einen Drachen nennen. Und es steht für welche Nation? Rom, ganz genau. Und wir haben das durch die Geschichte schon mehrmals angeschaut und das ist jetzt nur reine Wiederholung. Und dann auf das vierte Reich folgt dann ein fünftes Reich und das wird dargestellt in Daniel 7 wie? Wodurch wird diese nächste Weltmacht dargestellt? Durch das kleine Horn, können Sie sich erinnern? Das kleine Horn, das immer größer wird. Es gibt auch noch die anderen 10 Hörner, Europa. Aber wir hatten gesehen, dass dieses kleine Horn in sehr, 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 sehr vielen Parallelen identisch ist mit diesem Tier aus dem Meer. Können Sie sich erinnern? Wir haben eine ganze lange Zeit damit aufgebracht, zu zeigen, dass dieses Tier das gleiche Tier ist in der Offenbarung wie in Daniel 7 das kleine Horn. Und wir hatten das kleine Horn schon vor über 2 Wochen identifiziert als den mittelalterlichen Kirchenstaat in Daniel 7, von dem die Bibel prophezeit, dass er nach einer gewissen Zeit eine tödliche Wunde bekommt. Wer von Ihnen weiß noch, wie lange dieses kleine Horn, dieses Tier aus Offenbarung 13, dieser mittelalterliche Kirchenstaat, und hier kommt es noch einmal darauf an, für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, dass wir nicht über die mittelalterliche Kirche gesprochen haben. Wir sprechen hier gar nicht von der Kirche, wir sprachen und sprechen immer noch von dem Kirchenstaat, denn die Bibel interessiert sich vor allem für Staaten. Und das Prinzip hier war, dass eine Kirche sich politische Macht angeeignet hat und damit zum Staat wurde. Und wer von Ihnen weiß noch, wie lange dieser Kirchenstaat im Mittelalter regiert hat? 1260 Jahre, ganz genau. Und die waren wann zu Ende? 1798. Und wir hatten dann am Dienstag etwas gesehen, was wir vorher noch nicht gesehen hatten. Das war ein neuer Punkt für uns. Dass die Bibel sagt, dass die Todeswunde, die 1798 geschlagen wurde, geheilt werden würde. Und die ganze Erde würde sich verwundern. Und wir haben gezeigt und gesehen, wie in unserer Zeit vor unseren Augen diese Todeswunde schon ziemlich geschlossen ist. Ziemlich geschlossen ist. Und wie jeder, der mehr als einige der mehrere Jahrzehnte schon lebt auf dieser Erde, weiß, dass der mittelalterliche Kirchenstaat, der Vatikan, in den letzten Jahrzehnten enorm an politischer Bedeutung hinzugewonnen hat. Und wir haben gesehen, dass die Bibel von einer Hure spricht. In Offenbarung 17 wird diese gleiche Macht noch einmal dargestellt durch ein Tier, das können Sie nicht sehen, aber es wird beschrieben, auf einem Tier und mit einer Hure. Und wir hatten darüber gesprochen, was eine Frau in der biblischen Prophetie bedeutet. Was bedeutet eine Frau in der biblischen Prophetie? Eine Kirche. Das Volk Gottes wird als reine Frau dargestellt und hier gibt es eine Hure, die sich halt an einen anderen Mann klammert sozusagen. Wer ist eigentlich der Mann der Gemeinde? Wenn die Gemeinde eine Frau ist, dann brauchst du ja auch einen Ehemann sozusagen, ja? Wer ist der Bräutigam? Jesus. Die wahre Gemeinde erkennt man daran, dass sie Jesus nachfolgt, egal was er sagt. Aber was ist mit einer Frau, die Jesus nicht nachfolgt, sondern jemand anders nachfolgt? Die wird zur Hure. Und der Gedanke dahinter ist, und das ist ein sehr wichtiger Gedanke, jede Kirche, die aufhört, felsenfest, hundertprozentig, ohne Kompromiss auf der Bibel zu stehen, bekommt ein Problem. Und dieses Problem kann sie nur lösen, wenn sie ihre Existenzberechtigung durch den Staat sichert. Wenn ich als Kirche einfach genau weiß, dass ich Gott folge, egal was ich tue, dann muss ich mich nicht um staatliche Unterstützung kümmern, oder? Weil dann ist Gott mein Beschützer. Aber wenn ich mich von der Bibel entferne, wenn ich Menschentraditionen zu meinem Dogma mache, dann könnte es sein, dass jemand das in Zweifel zieht, in Frage stellt. Und dann, so haben wir das gesehen, kam es dazu, dass man sich den Staatshilfe genommen hat, der das dann trotzdem durchdrücken sollte im Mittelalter. Aber, wie wir gesehen hatten, man hatte im Mittelalter Gefangenschaft benutzt, um die Dogmen durchzudrücken. Und Gefangenschaft war dann das Los des Papstes. Man hatte das Schwert benutzt, um die Dogmen durchzudrücken, die menschlichen Traditionen. Und das Schwert traf dann den mittelalterlichen Kirchenstaat selbst. Wir hatten gesehen, wie die Französische Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts der über tausendjährigen Vorherrschaft des Vatikans in Europa ein Ende bereitet hat. Das im ganz kurzen, zusammenfassenden Stil eine Wiederholung dessen, was wir am Dienstag gemacht haben. Heute wollen wir die zweite Hälfte dieses bemerkenswerten Kapitels studieren. Wir haben am Dienstag Offenbarung 13 angefangen, mit diesem Tier aus dem Meer, mit all diesen Details, aber wir haben nur die Hälfte geschafft. Wir haben in Vers 10 aufgehört. Und Vers 10, wie wir sehen können, spielt in der Zeit, als es diese tödliche Wunde bekommt. Aber Johannes auf Patmos sieht mehr als nur diese 10 Verse. Als er genauer hinschaut, heißt es, dass er ein anderes Tier sieht. Genau zu diesem Zeitpunkt, als das erste Tier aus Offenbarung 13, der mittelalterliche Kirchenstaat, sozusagen in der Versenkung verschwindet, seine tödliche Wunde bekommt, sieht er ein, was ein? Ein anderes Tier. Aus der Erde aufsteigen, und es hatte 2 Hörner, gleich einem Lamm. Johannes sieht nach diesem mittelalterlichen Kirchenstaat eine zweite Macht an ähnlicher Bedeutung aus der Erde aufsteigen. Nun, erste Frage, was bedeutet ein Tier in der biblischen Prophetie? Wenn es heißt, er sieht ein Tier, was wissen wir, was muss es dann sein? Ein Staat, ganz genau, eine Nation, ein Königreich, was auch immer. Aber was bedeutet es, dass dieses Tier aus der Erde aufsteigt? Wie war das noch mit dem ersten Tier aus Offenbarung 13? Wo kam das erste Tier aus Offenbarung 13 her, was wir am Dienstag studiert haben? Aus dem Meer, können Sie sich erinnern, es hieß, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Nun, was war das Meer nochmal in der biblischen Prophetie? Sie ist nicht ganz sicher. Absolut. Die Offenbarung sagt uns, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. Das heißt, eine Nation, ein Tier, das aus dem Meer hervorsteigt, steht für eine Nation, die in einem Gebiet zur Macht kommt, das von Völkern, Scharen, von Kultur bereits gesättigt ist. Was würde es bedeuten für eine Nation, wenn sie nicht aus dem Meer hervorkommt, sondern aus der Erde? Wenn das Wasser Völker, Scharen, Nationen und Sprachen bedeutet, was würde es bedeuten, für eine Nation aus der Erde hervorzukommen? Keine Meinung? Davor nichts war. Ganz fast. Wenig Wasser. Warum wenig Wasser? Wenn sie in die Erde graben, gibt es da ein bisschen Wasser? Da gibt es schon Wasser. Die Bibel sagt nicht, dass es aus der Wüste kommt, okay? Es kommt aus einem Gebiet, wo es kommt aus der Erde und Erde hat ganz wenig Wasser. Wenig Wasser. Das heißt, es kommt aus einem spärlich besiedelten Gebiet, okay? Es kommt nicht aus dem Niemandsland. Es wächst nicht, die Nation wächst nicht irgendwo in der Antarktis zur Macht, wo es keinen Menschen gibt, sondern in einem sehr spärlich besiedelten Gebiet, wo es vielleicht hier mal eine Person gibt und da ein paar Menschen, so spärlich, wie es ein bisschen Wasser in der Erde gibt, okay? Aber dann sagt die Bibel, es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Aber bevor wir das anschauen, noch eine Beobachtung. In der Offenbarung in Daniel 7, als wir diese Reiche gesehen haben, konnten wir sehen, dass jedes einzelne Reich das andere abgelöst hat, indem es Krieg geführt hat, nicht wahr? Babylon wurde erobert durch Medo-Persien. Das haben wir gesehen, oder? Und Medo-Persien wurde erobert durch Griechenland. Und die Griechen, die sind dann zerfallen, die vier Diadochenreiche, und dann kamen die Römer und haben die Reiche erobert. Aber hier sehen wir nirgendwo, dass es erobert, denn es kommt eben nicht aus dem Meer, es kommt aus der Erde. Das heißt, es muss eine Nation sein, die aufsteigt zur Weltmacht, ohne eine frühere Weltmacht niedergeworfen zu haben. Das heißt, eine Nation, die in einem Gebiet aufsteigt, wo es wenig Menschen gibt, ohne eine vorherige Weltmacht niederzuwerfen. Jetzt kommen wir zu dem gleich einem Lamm. Wir wollen verschiedene Identifizierungsmerkmale anschauen, wie ein Detektiv, um dann, wie wir das damals mit dem kleinen Horn gemacht haben, zu sehen, welche Nation ist hier gemeint. Jetzt, wenn Sie das lesen, gleich einem Lamm, woran denken Sie? Angenommen, Sie denken nicht biblisch, sondern Sie hätten noch keine Ahnung von der Bibel, das wäre der einzige Vers, den Sie überhaupt aus der Bibel kennen würden. Wenn Sie das Wort Lamm hören, woran denken Sie? Harmlos? War das harmlos? Harmlos, ganz genau, harmlos, ja. Was noch? Jung, ganz genau, ein Lamm ist ein junges Tier, nicht wahr? Das heißt, es muss eine junge Nation sein. Das heißt, ich habe schon viele, viele Theorien gehört über all die Tiere der Offenbarung, aber das kann nicht China sein. Warum nicht China? Warum kann es nicht China sein? China ist eine sehr alte Nation und China ist auch nicht in einem Gebiet entstanden, wo es wenig Menschen gab, nicht wahr? Es gibt viele Menschen in China. Die Bibel sagt, dass kurz bevor es aufkommt, wir hatten ja gesehen, in Vers 11 kommt diese Macht, in Vers 10 war der Vers, der beschreibt, wie der mittelalterliche Kirchenstaat, der Vatikan, seine tödliche Wunde bekommt. Wir hatten das gesehen in Offenbarung 13 auch, dass eines seiner Köpfe wie zu Tode verwundet war. Und just danach kommt das Tier. Das heißt, wir können nicht nur sagen, es ist eine junge Nation, wir können auch ungefähr sagen, wann diese Nation zu einer Macht wird. Um welche Zeit herum? Wenn in Vers 10 der Vatikan, der mittelalterliche Kirchenstaat, seine tödliche Wunde bekommt und in Vers 11 das nächste Tier aufsteigt, wann ungefähr wird diese Nation, diese Macht, dieses zweite Tier, ab wann ist es eine Macht? Ab wann wird der Aufstieg sein? Um 1800, ganz genau. Denn die tödliche Wunde war ja, wie wir gesehen haben, 1798. In diesem Zeitraum herum muss diese Macht aufsteigen. Aufstieg am Ende des 18. Jahrhunderts. Und wie Sie sehen, die Bibel ist auch hier wieder sehr präzise. Sie sagt nicht einfach nur allgemeine Dinge, sondern wenn wir alle Indizien zusammennehmen, verengt sich das Bild immer mehr, sodass wir sehen werden, wie das alles wunderbar zusammenpasst. In Offenbarung 13, Vers 11 heißt es außerdem noch einmal, es ist gleich einem Lamm. Jetzt haben wir gerade angenommen, wir kennen die Bibel nicht. Aber die meisten von Ihnen kennen die Bibel schon recht gut. Sie sind schon einige Wochen bei Entscheidung 21 gewesen. Wenn Sie jetzt mit dem Wissen von Entscheidung 21 oder dem, was Sie auch sonst in der Bibel studieren, hören gleich einem Lamm, woran denken Sie außerdem, getrennt von der Tatsache, dass es jung ist? Woran denken Sie bei dem Wort Lamm? Jesus Christus. Das Wort Lamm kommt in der Offenbarung sehr häufig vor und in allen anderen Vorkommen, außer an diesem Vers, meint es immer direkt Jesus Christus. Okay? In jedem anderen Vorkommen, es kommt ziemlich oft vor in Offenbarung noch, meint es immer direkt Jesus Christus. Warum ist Jesus Christus das Lamm? Warum wird er durch ein Lamm dargestellt? Wir haben das schon öfter studiert hier. Weil er unser Opferlamm ist, das für uns gestorben ist. Das unschuldige Lamm, so wie ein Lamm ein Symbol ist für Unschuld. Wir sagen selbst, jemand ist lammfromm, wenn er unschuldig ist, nicht wahr? Für Unschuld und für Harmlosigkeit. So war auch Jesus unschuldig für uns gestorben. Und das haben wir ausführlich gesehen. Johannes rief damals aus, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jetzt, wenn eine Nation aus der Erde hervorsteigt und aussieht wie ein Lamm oder die Hörner aussehen wie ein Lamm, und das Lamm steht für Jesus Christus, was sagt uns das über die Nation, die dort entsteht? Sie muss christlichen Charakter haben, ganz genau. Die Bibel sagt, selbst in Offenbarung 13 noch einmal, das Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist. Das Lamm ist für uns geschlachtet und das ist der ganze, mit in einem Vers oder in einem Bild gesprochen, das ganze Evangelium. Jesus, erinnern Sie sich noch einmal an dieses Thema Licht in der Finsternis. Jesus, der unschuldig gelebt hat und ich, der schuldig gelebt habe, wir tauschen die Rollen, er stirbt für mich, ich bekomme ewiges Leben. Das ganze Evangelium in einer Idee, das von dem Lamm, das geschlachtet worden ist, und hier kommt eine Nation im 18. Jahrhundert in einem Gebiet, das spärlich bewohnt ist, und es hat christlichen Charakter. Es sieht aus wie eine christliche Nation. Ist das nicht interessant? Aber die Bibel sagt noch mehr. Die Bibel sagt, dass es wie viele Hörner hat? 2 Hörner. Nun, was in der Bibel bedeuten Hörner? Haben wir schon gesehen. Was in der Bibel bedeuten Hörner? Nicht flüstern, ich kann sie nicht hören. Was bedeuten Hörner? Macht, ja. Königreiche, genau. Denn da waren, in Daniel 7 waren 10 Königreiche und waren 10 Nationen. 2 Königreiche? Diese 2 Königreiche sollen sein wie einem, gleich einem Lamm. Das Lamm steht für Jesus. Die Frage ist, wir haben erst, zeige ich nochmal den Vers hier mit den Hörnern, das sind die Könige, nicht wahr? Hörner, Könige. Jetzt die Frage ist, hat Jesus irgendwas mit Königreichen zu tun gehabt? 2 Könige, die Bibel sagt, es sind 2 Hörner gleich einem Lamm. Das Lamm steht für Jesus Christus. Hat Jesus etwas mit Königreichen zu tun gehabt, mit 2 Königreichen? Wer von Ihnen erinnert sich, irgendeine Aussage von Jesus gelesen zu haben, wo er von 2 Königreichen spricht? Mein Reich ist nicht von dieser Welt, ja? Schauen Sie mal diesen Vers an. Er sagt, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Frage, hat Jesus das Reich des Kaisers anerkannt? Ja oder nein? Oder hat er gesagt, schafft den Kaiser ab, wir stürmen das Römische Reich. Hat er das Kaiserreich anerkannt? Hat er das Reich Gottes anerkannt? In Jesu Denken gab es 2 Reiche, das weltliche Reich und das Gottesreich. Und diese beiden Reiche waren getrennt. Er sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, gebt Gott, was Gottes ist, aber gebt unter keinen Umständen dem Kaiser, was Gottes ist und gebt auch Gott nicht, was des Kaisers ist. Für Jesus gab es 2 Königreiche. Jeder von uns ist in der gleichen Situation. Wir alle leben in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land. Und wir alle, wenn wir uns für Jesus entscheiden, hoffentlich leben wir auch im Reich Gottes. Aber diese beiden Dinge müssen getrennt sein. Der Bundeskanzler und die Bundeskanzlerin kann nicht von uns erwarten, dass wir sie behandeln, als wäre sie Gott. Und Gott möchte nicht behandelt werden wie ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin. Und es gibt Dinge, die gehören zum weltlichen Staat und es gibt Dinge, die gehören zum Reich Gottes. Und Jesus sagt, trennt diese beiden Dinge. Das heißt, was ist das nächste Indiz für unseren Staat, der entsteht? Staat und Kirche sind getrennt. Denn es hat genau diese beiden Hörner wie ein Lamm, wie Jesus Christus. Und das ist ganz interessant. Aber wenn Sie dieses Tier nochmal betrachten und alles, was wir bisher gelesen haben, wo hat es seine Kronen? Bisher hatten ja fast alle Tiere irgendwo Kronen. Mal haben sie auf den Häuptern Kronen, mal haben sie auf den Hörnern Kronen. Wo hat dieses Tier seine Kronen? Was meinen Sie? Hat es seine Krone auf dem Schwanz? Oder auf dem Buckel? Es hat keine Kronen. Und das ist für ein Reich, das am Ende des 18. Jahrhunderts entsteht, außergewöhnlich. Denn Ende des 18. Jahrhunderts gab es hier in Deutschland noch monarchische Verhältnisse oder waren wir schon eine parlamentarische Demokratie? Wie war es in Frankreich? Oder in Schweden? Das ist ja heute noch ein Königreich. Schon im 18. Jahrhundert muss es eine Nation gegeben haben, die Staat und Kirche getrennt hat und die keine Kronen gehabt haben. Aber achten Sie darauf, wie viele Hörner gibt es dort? Zwei Hörner und beide haben keine Kronen. Das erste Horn, oder egal welches, in welcher Reihenfolge, ein Horn steht für die weltliche, für den Staat, für die weltliche Macht. Ohne Krone, das heißt, es gibt keinen König, keinen Kaiser, keine Fürsten, keine Adligen. Das heißt, es gibt einen sogenannten Republikanismus, eine Republik. Das andere Horn steht nochmal für welches Reich? Für Gottes Reich, aber es hat auch keine Kronen. Gibt es denn Kronen in Gottes Reich? Okay, es gibt Kronen in Gottes Reich, das ist richtig. Aber auf der Erde, gibt es dort christliche Kirchen, die Kronen vergeben? Gibt es christliche Kirchen, die Kronen vergeben? Selbstverständlich. Zu dieser Zeit war es relativ selbstverständlich, dass jede christliche Kirche ihr gekröntes Oberhaupt hat. Sei es die katholische Kirche, sei es die orthodoxe Kirche und alles weiter. Alle haben ihre Oberhäupter, aber dieses Horn hat kein gekröntes Oberhaupt. Jetzt, welche christliche Denomination oder welche christliche Strömung erkennt keinen obersten Patriarchen oder Papst oder wen auch immer an? Das sind Protestanten. Der Protestantismus. Eine Nation, die Republikanismus und Protestantismus vereint und trotzdem getrennt hält, im Sinne, dass keins das andere beeinflussen kann. Aber trotzdem zu beiden Dingen steht. Und zwar genauso wie Jesus. Aber dann sagt die Bibel noch etwas Interessantes. Und das soll unser achter Indiz sein. Es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus. Das heißt, diese Nation ist kein Schwächling auf der weltpolitischen Bühne. Andernfalls wäre es auch gar nicht in der Bibel drin. Glauben Sie, hatte das erste Tier aus Offenbarung 13, hatte das viel Macht oder wenig Macht? Viel Macht oder wenig Macht? Viel Macht, denn es hatte die Oberherrschaft gehabt über alle Könige der Welt, haben wir gelesen. Es hatte ganz Europa beherrscht. Das heißt, es hatte eine große Machtentfaltung. Und die Bibel sagt, dieses Tier, obwohl es auf einem spärlich besiedelten Landstrich irgendwo entsteht, obwohl es ganz anders ist als alle Nationen, obwohl es relativ jung ist, wird viel Macht bekommen, alle Vollmacht. Das heißt, es bekommt eine globale Machtposition, genauso wie vorher der Kirchenstaat auch eine für die damaligen Verhältnisse globale Machtposition hatte. Damals kannte man noch nicht alle Erdteile, aber alles, was man kannte, war im Wesentlichen unter dem Einfluss des Vatikan. Wir haben 8 Indizien angeschaut und vielleicht war es Ihnen schon nach dem ersten klar, vielleicht auch erst nach dem 8. Was meinen Sie, welche Nation auf Erden passt einzig und allein zu allen 8 Indizien. Ich habe Leute sagen hören, naja, es gibt mehrere Nationen, die in spärlich besiedeltem Gebiet aufgewachsen sind. Kennen Sie eine Nation, die auf spärlich, wie sieht es mit Australien aus? Ist Australien auf spärlich besiedeltem Gebiet aufgewachsen? Entstanden, ja. Aber ist Australien eine globale Macht, hat Australien eine globale Machtposition? Absolut nicht. Und wenn wir alle 8 Indizien zusammennehmen, dann können wir auf welche Nation schlussfolgern? die USA. Die Vereinigten Staaten von Amerika, und vielleicht die, die auch live zuschauen, verwundert sie das, die Vereinigten Staaten von Amerika sind in der biblischen Prophetie präzise und detailliert beschrieben. Gehen wir das ganz kurz einmal durch. Es entsteht auf spärlich besiedeltem Gebiet und es gab dort Menschen. Und bitte sagen Sie nicht, die USA entstand in einem Gebiet, wo es keinen Menschen gab. Es gab dort Menschen, wie hießen die? Indianer. Die Indianer gab es dort und die Indianer sind genauso Menschen wie wir auch. Aber Indianer hatten keine großen Völker und Nationen und Kulturen gebildet. Das waren Stämme, nicht wahr? Spärlich. Da ein paar, da ein paar, da ein paar. Und damit soll nicht gerechtfertigt werden, was die Amerikaner den Indianern angetan haben, nicht wahr? Aber es gab dort keine großen Nationen, so wie es in Europa welche gab. Ein Aufstieg ohne Niederwerfen einer früheren Weltmacht, ganz klar. Es gab dort nur einzelne indianische Stämme. Als amerikanische Siedler dorthin kamen, mussten sie keine andere Weltmacht besiegen. Es ist eine junge Nation. Ein ganz bisschen was aus der Geschichte. Gehen wir zurück einige Jahrhunderte und gehen wir zurück in die Alpen. Wenn wir vor einigen hundert Jahren Entscheidung 21 gemacht hätten, sagen wir im Jahre 1200, dann hätten wir uns nicht hier in Stuttgart versammelt. Mal davon abgesehen, dass wir auch keinen Livestream gehabt hätten und auch keine andere Technik, die mir sagt, dass ich nur 35 Minuten habe. Wir hätten uns wahrscheinlich ohne Flyer und ohne Werbung und ohne E-Mail-Netzwerk und ohne alles Mögliche verständigt durch Kuriere, dass wir uns irgendwo in Norditalien oder Südfrankreich hier auf so einer Bergspitze treffen. Denn Entscheidung 21 wäre im Jahre 1200 lebensgefährlich gewesen. Haben Sie es gewusst? Über diese Themen, über diese Prophetie zu sprechen, allein eine Bibel in der Landessprache in seiner Hand zu halten und zu mehr als einer Person zu sprechen, wäre ein Todesvergehen gewesen. Uns wäre heißer geworden als nur durch die Scheinwerfer. Wir hätten uns irgendwo treffen müssen und wären Gefahr gelaufen, dass trotz unserem Interesse wir gefangen genommen werden würden. In dieser Zeit, im Mittelalter, sind buchstäblich Millionen von Menschen dafür getötet worden, verbrannt worden, gefoltert worden, wegen nichts weiter als wegen dem Besitz einer Bibel, der Übersetzung der Bibel, dem Predigen der Bibel und so weiter. Und das ging über Jahrhunderte so und es wurde immer schlimmer. Vielleicht haben Sie etwas von der Inquisition gehört. Haben Sie was von der Inquisition gehört? Haben Sie gewusst, dass die Inquisition nie abgeschafft worden ist? Da haben wir ganz kurz am Dienstag drüber gesprochen. Die Inquisition ist nie abgeschafft worden, sie heißt heute nur Glaubenskongregation. Glaubenskongregation klingt nicht so gefährlich, oder? Glaubenskongregation klingt wie einfach eine akademische Ministration. Aber es ist immer noch die Inquisition. Und wissen Sie, wer die Glaubenskongregation geleitet hat bis vor wenige Jahre? Josef Ratzinger. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Die Frau stand nochmal wofür? Für die Kirche, für die wahre Gemeinde. Die wahre Gemeinde wurde verfolgt von einem Kirchenstaat. Einer meiner Lieblingspersonen aus dem Mittelalter ist Jan Hus. Wer von Ihnen hat von Jan Hus gehört? Jan Hus ist ein Böhme gewesen, der gar nicht weit von hier in Konstanz verbrannt worden ist im 15. Jahrhundert. Wer von Ihnen war in Konstanz? Waren Sie in Konstanz mal? Wer von Ihnen war auch schon im Hus-Museum? Ganz kleines Museum. Ah, wunderbar. Ist ganz interessant. Jan Hus ist verbrannt worden, wie viele andere. Aber wissen Sie, was interessant ist an Jan Hus? Und er ist nur ein Beispiel für viele andere Menschen, die dieses Schicksal erlitten haben. Als er zum Scheiterhaufen gegangen ist, wissen Sie, was er gemacht hat? Er hat gesungen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Scheiterhaufen. Sie wissen, in wenigen Minuten werden Sie so brennen. Welches Lied würden Sie singen? Würden Sie ein Lied singen? Und wenn ja, welches? Und Geschichtsschreiber sagen uns, dass selbst seine ärgsten Feinde so beeindruckt waren von diesem einfachen Glauben dieses Mannes, der bereit war, für Jesus zu sterben, weil er die Wahrheit sagte und nicht bereit war, für viel Geld dem Irrtum nachzugeben. werden morgen noch mehr darüber erfahren. Aber dies ging über Jahrhunderte so und irgendwann hörte man die Nachricht, dass in vielen, vielen Kilometer Entfernung, vielen Seemeilen Entfernung Land gefunden worden ist. Und vielleicht haben Sie von der Mayflower gehört. Wer von Ihnen hat von der Mayflower gehört? Ein Schiff, das 1620 von Holland nach Amerika siedelte. Und dieses Schiff war beladen, nicht mit Wissenschaftlern oder mit Politikern oder mit ethnischen Forschern, die die Indianer auskundschaften wollten. Es war im Wesentlichen beladen mit verfolgten Christen. Und die Mayflower war nur eines von mehreren Schiffen. Es war nicht das erste, es war auch nicht das, vor allem nicht das letzte. Über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte, kamen Wellen von Siedlern aus Europa und im buchstäblichen Sinne waren es fast immer nur Menschen, die verfolgt worden waren in Europa wegen ihres Glaubens. Amerika ist geboren worden aus der Not heraus, dass in Europa Menschen dafür verbrannt und verfolgt wurden, dass sie die Bibel hatten oder etwas anderes glaubten, als in ihrem Staat gerade erlaubt war. Amerika war im wahrsten des Wortes der Hafen der Hoffnung. Und als 1620 diese Siedler, es waren ein paar mehr als hier auf dem Bild, die Küste von Amerika erreicht haben, war das für sie fast so, als wenn sie im Himmel gewesen sind. Endlich Boden unter den Füßen und keinen König, keinen Fürsten, keinen Priester, der sagt, du darfst das nicht glauben, du darfst das nicht glauben, du darfst das nicht predigen, du darfst das nicht haben, sondern jeder konnte selbst das glauben, was er möchte. Jeder konnte selbst das predigen, was er möchte. Niemand war gezwungen. Amerika, und das glaube ich, ist jedem deutlich, der nur ein wenig von amerikanischer Geschichte weiß, Amerika war schon immer das Land nicht nur der Träume, sondern auch der Freiheit. Und erstaunlich genug haben sie dann innerhalb von kurzer Zeit dieses Land aufgebaut und zu großem Ruhm und großer Macht geführt. Aufstieg am Ende des 18. Jahrhunderts. Obwohl bereits mit dem Ausgang des Mittelalters immer mehr Siedler dort hinüberkamen, war es keine eigene Nation im Jahre 1620 oder 1640 oder 1680. Wann ist Amerika zu einer eigenen Nation geworden? Wer weiß das von Ihnen? Sie waren ja lange Zeit, ja, 1776, ganz genau. Sie waren lange Zeit Kolonie unter der britischen Krone und dann gab es die Unabhängigkeitserklärung 1776. Aber dadurch wurde Amerika noch nicht ein Staat. Sie wurden Staat durch die Verfassung. Und wissen Sie, wann die Verfassung geschrieben worden ist? Der erste Entwurf zur Verfassung. Wer von Ihnen weiß das? Nur einige Jahre später, im Jahre 1787. Und 1787 ist nicht weit entfernt von 1798. Das ist nur 2 Jahre vor dem Ausbruch der Französischen Revolution, die dann einige Jahre später den Vatikanstaat beseitigt hat, vorübergehend. Mit anderen Worten, diese beiden Prophezeiungen gehen Hand in Hand. Wir werden gleich mehr noch zu dieser wunderbaren Verfassung sagen. Nun, wie ist das mit dem christlichen Charakter? Können wir sagen, dass Amerika einen christlichen Charakter hat? Was meinen Sie? Ist Amerika eine christliche Nation, zumindest was ihren Anspruch angeht? Ja oder nein? Selbstverständlich. Steht sogar auf den Geldschein drauf. In God we trust. Amerika hat den Anspruch, Gottes eigenes Land zu sein. Und die Geschichte rechtfertigt das ja in gewisser Art und Weise, nicht wahr? Denn die Geschichte besteht daraus, dass verfolgte Christen, die Jesus treu nachgefolgt sind, die Jesus gefolgt sind, sei es bis in den Tod, dass sie die Freiheit gesucht haben und dort ein besseres Land aufgebaut haben. Und das findet, und diese Idee drückt sich aus in dem Gedanken, in God we trust. Und dann hatten wir gesehen, Staat und Kirche sollten getrennt sein. Ich möchte Ihnen einen interessanten Gesetzesartikel vorstellen, der wahrscheinlich wichtigste Gesetzesartikel, den es in der Welt gibt. Sie werden später noch sehen, warum. Und zwar ist das der First Amendment, oder der erste Zusatzartikel zur US-Verfassung. Zusatzartikel meint übrigens nicht, dass die weniger wichtig sind als die Hauptartikel. Als die Verfassung im ersten Entwurf geschrieben wurde, 1787, war sie nicht vollständig. Das hat man dann später gemerkt. Man brauchte noch andere Dinge. Und so wurden dann im Laufe der Jahrzehnte immer noch neue Zusatzartikel hinzugefügt, die aber nicht weniger wichtig sind, sondern die Verfassung vervollständigen sollten. Und der erste Zusatzartikel, der erste Das erste, was auffiel an der Verfassung, was noch fehlte, was dann sofort hinzugefügt wurde, war der: Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Was heißt das? Der Kongress darf wie viel? Kein Gesetz erlassen, das die Einrichtung einer Religion betrifft, die freie Religionsausübung verbietet. Jetzt, wie kamen die Gründungsväter der USA auf diese Idee? Was meinen Sie? Wie kamen die da drauf? Waren die einfach so genial? War das ein Blitz vom Himmel, der sie erleuchtet hat? Oder wie kamen die auf die Idee, in der Verfassung festzuschreiben, dass Amerika niemals das Recht haben sollte, ein Gesetz zu erlassen, das eine Religion fördert oder verbietet? Wie kamen die da drauf? Durch die eigene Erfahrung. Sie haben es am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, wenn eine Nation Gesetze erlässt, die dazu führen, dass du von diesem Staat in diesen Staat fliehen musst, weil in diesem Staat ist dein Glaube nicht erlaubt, in dem ist er erlaubt, aber dann ändert sich der König, der Fürst, nimmt eine andere Religion an und dann musst du von dem Staat in den nächsten fliehen, weil die Gesetze ständig religiös sind. Und so sagt die amerikanische Verfassung, dass der Staat zwei Dinge nicht darf, und achten Sie darauf. Er darf erstens keine Religion einrichten, das heißt, er darf keine Religion fördern und er darf auch keine verbieten. Sehen Sie, dass es zwei Dinge sind? Er darf weder eine Religion fördern, noch gründen, noch sagen, das ist eine gute Religion, wir fördern sie, noch darf er jemanden daran hindern, irgendeine Religion auszuüben. Und das ist eine der klügsten Gesetze, die es gibt in der Welt, denn das ist präzise genau das, was Jesus gemeint hat. Das ist zwar nicht inspirierter Bibeltext, aber das ist identisch genau das, was Jesus meinte mit gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Können Sie sehen, dass das hier in diesem Gesetz sich ausdrückt? Dass diese Gründungsväter ihre Bibeln kannten. Amerika ist entstanden durch Menschen, die überzeugte Christen waren, ihre Bibeln kannten, besser als die meisten Christen heute. Und das ist der Grund für den Wohlstand und den Reichtum, zumindest bis vor kurzer Zeit, Amerikas. Keine Kronen, eine Republik. Und da muss man nicht viel zu sagen. Sie wissen ganz genau, dass obwohl der US-Präsident vielleicht heute die wichtigste Persönlichkeit der Welt ist, dass es keinen König gibt, dass es keinen Kaiser gibt, keinen Diktator und dass das ganze System, man nennt es Checks and Balances, dass es so ausgeglichen ist, dass niemand dort diktatorische Macht entfalten kann. Aber wie viel Königreiche gab es noch einmal? Zwei. Es gab zwei Königreiche. Das eine Reich ist die Welt, also der weltliche Bereich, der Staat, und der hat keinen König. Das andere war das Reich Gottes, und dort gibt es auch keinen König. Amerika ist vielleicht das Land, das bekannt ist für seinen Protestantismus, nicht wahr? All die ganzen protestantischen Kirchen, zählen Sie mal ein paar auf, welche protestantischen Kirchen kennen Sie in Amerika? Baptisten, welche noch? Methodisten, welche noch? Was? Presbyterianer, genau, es gibt eine ganze Reihe, es gibt hunderte und viele heißen einfach nur Church of God, dann gibt es Church of God die und Church of God so. Es gibt ungezählte Denominationen und fast alle sind protestantisch. Natürlich gibt es auch ein paar Katholiken, es gibt auch ein paar Orthodoxe, selbstverständlich. Aber Amerika ist protestantisch geprägt. Und der achte Punkt, ich glaube, den muss man nicht beweisen, oder? Dass Amerika eine globale Machtposition hat, da könnte man einen ganzen Vortrag zu machen, aber es ist so selbstevident, die Zeit sparen wir uns. Amerika ist heute die führende Weltmacht. Jetzt vielleicht werden Sie sagen, ja, aber China und Indien. Frage. Als Rom Weltmacht war, gab es dort andere Mächte noch gleichzeitig, die auch wichtig waren und stark waren? Ja oder nein? Ja, selbstverständlich. Es gab das Partherreich zum Beispiel. Als Babylon Weltmacht war, gab es dort andere Reiche. Ägypten zum Beispiel. Die Bibel sagt nicht, dass wenn ein Weltreich ist, dass es dort keine andere Macht gibt, sondern es sagt damit aus, dass diese Macht die Führung hat, und zwar nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich, finanziell, religiös, kulturell und vor allem militärisch. Und glauben Sie, dass Amerika nach wie vor die militärische und kulturelle Führungsfigur in der Welt ist? Selbst wenn vielleicht das Bruttoinlandsprodukt in China ein bisschen höher ist als in Amerika, stört das die Bibel? Nein. Aber dann sagt uns die Bibel etwas Erstaunliches. Die Bibel sagte, Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Wir haben es alles angeschaut. Und es redete wie ein Drache. Jetzt Moment mal. Lamm und Drache, was haben die beiden gemeinsam? So gut wie gar nichts, absolut. Außer, dass sie beides Wesen sind, okay? Lamm und Drache haben fast nichts gemeinsam. Es ist der größtmöglich vorstellbare Unterschied. Jetzt, wofür steht der Drache nochmal in der biblischen Prophetie? Der Satan wird als Drache dargestellt. Wir haben das gesehen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird. Jetzt, wenn Sie ein Lamm, ein Tier haben, das aussieht wie ein Lamm, aber spricht wie ein Drache, wie könnte man das bezeichnen? Stell dir vor, sieht aus wie ein Lamm, spricht wie ein Drache. Das ist Täuschung, ja? Nur das Aussehen? Wie würde man das im biblischen Kontext bezeichnen? Jemand, der aussieht wie ein Lamm? Ein falscher Prophet. Ein falscher Prophet. Könnt ihr es sehen? Dass das die Merkmale des falschen Propheten sind. Er sieht aus, hat Hörner, gleich einem Lamm, aber redet wie ein Drache. Falscher Prophet. Wir haben das gesehen, wie der Satan schon im Himmel verführt hat. Sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne. Und der Schwanz ist der Lügenprophet. Können Sie sich erinnern? Der älteste und angesehen ist das Haupt. Der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Satan hat schon im Himmel durch das Vorgeben, dass er für Gott wäre, aber Lügen behauptet hat, die ein Drittel aller Engel verführt. Und auf der Erde, sagt uns die Bibel, kurz vor dem Ende der Zeit, gibt es eine Macht, die aussieht wie ein Lamm und redet wie ein Drache, einen falschen Propheten. Mit welchem Ziel? Verführung der Menschen. Jesus hat etwas Interessantes gesagt. Jesus sagt, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz, was? Voll ist, davon redet auch sein Mund. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wenn Sie ständig nur schlechtes Reden und negativ reden und pessimistisch reden, was ist wohl in Ihrem Herzen? Böses. Frage. Wenn das Tier redet wie ein Drache, was hat es in seinem Herzen? Können Sie sehen, dass dieses Tier ein Drachenherz hat? Denn nur wer ein Drachenherz hat, kann reden wie ein Drache. Macht das Sinn? Es ist ein Tier, das aussieht wie ein Lamm, aber ein Drachenherz hat. Jesus sagt uns, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Das würde dann so aussehen. Und ich möchte eins ganz deutlich machen. Ich möchte heute nicht gegen die Vereinigten Staaten von Amerika polemisieren, weil sie angeblich einfach, oder weil sie nur nach dem Öl her sind, weil sie andere Nationen überfallen, weil sie das und jenes gemacht haben. Mir geht es heute um etwas ganz anderes, Ihnen deutlich zu machen, dass die biblische Prophetie von den Vereinigten Staaten von Amerika spricht. Sie berichtet nicht von jedem Golfkrieg, sie berichtet nicht von jeder Atombombe, die gefallen ist, aber sie berichtet von etwas, was die meisten gar nicht sehen. Nämlich, dass diese Nation die Menschen scheinbar zu Christus führen möchte und eine führende Rolle hat in der Verführung der Welt. Nicht einfach in der militärischen Unterdrückung. Es gibt viele Menschen, die sind anti-amerikanisch, einfach weil sie die Ölpolitik schlecht finden. Aber das ist nicht der Aspekt in der Bibel. Der Aspekt in der Bibel ist ein ganz anderer. Amerika wird beschrieben als ein falscher Prophet. Und dann sagt die Bibel etwas, was uns die Nackenhaare hochstellen lassen sollte. Wir haben schon gesehen, es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen. Ich dachte, das Tier ist tot, aber wir haben ja schon gesehen, das Tier bekommt noch eine tödliche Wunde und wird wieder Heil. Das heißt, es übt alle Vollmacht aus. Es ist genauso global wirksam, wie im Mittelalter der Vatikan wirksam war. Aber während es so wirksam ist, während es solche Macht hat, sieht das erste Tier das. Es beobachtet es. Hier steht nicht, dass automatisch der Vatikan wieder die gleiche Macht haben sollte. Vielleicht haben sie sich gefragt am Dienstag, ja, wie kann denn das sein? Der Vatikan ist so eine kleine Nation, nicht viel größer als ein Fußballfeld. Wie kann der nochmal die ganze Welt unterjochen? Die Bibel sagt, dass all die Vollmacht des ersten Tieres von wem aus geführt wird? Vom zweiten Tier. Wenn sie sich jemals die Frage gestellt haben, wie ist es möglich, dass der Vatikan noch einmal eine Oberherrschaft bekommt im Sinne des Mittelalters, dann bringen sie die beiden Ideen zusammen. Nehmen sie die Theologie des Vatikan und fügen sie die wirtschaftliche, kulturelle und militärische Stärke der USA zusammen und schon haben sie ein plausibles Szenario für die Endzeit. Die Bibel sagt, und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und jetzt lesen wir gemeinsam und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Was ist das Ziel Amerikas? Und ich bin kein Politikwissenschaftler. Ich bin auch kein Prophet. Ich bin auch kein Zukunftsforscher. Ich sage Ihnen einfach nur, was die Bibel sagt. Das steht in keiner Tagesschau. Steht in keinem Internetblog. Und es ist auch keine Verschwörungstheorien von Leuten, die einfach monatelang, jahrelang irgendwelche geheimen Archive durchstürmen und sagen, das ist das, was Obama vorhat. Das ist das, was Bush eigentlich vorhat. Das mag alles sein, aber die Bibel sagt in einem Vers, was letztendlich das Ziel Amerikas, ob sie es glauben oder nicht, was ist das Ziel? Die Welt wieder zurückzuführen zum, und wer ist das erste Tier? Vatikan. Zum Vatikan. Egal, was sonst noch alles in irgendwelchen Bereichen Amerika betrifft, das ist das eigentliche Hauptziel. Warum sagt das Amerika nicht? Warum sagt das Amerika nicht? Warum? Sie haben aufgepasst. Warum nicht? Weil es ein falscher Prophet ist. Sagt ein falscher Prophet, was er wirklich im Schilde führt? Nein. Hat Satan den Engeln erzählt, was er im Schilde führt? Nein, sie haben ihm einfach geglaubt. Also erwarten Sie nicht, dass amerikanische Medien Ihnen erzählen, dass das das Ziel ist. Aber das ist das Ziel. Frage, wie bringt eine... Diese Tiere stehen nochmal für was? Tiere stehen für Königreiche oder für Reiche, Nation. Wie bringt eine Nation jemand anders dazu? Wenn ich sage, Deutschland bringt sie dazu, ihre Steuern zu zahlen, wie macht das Deutschland? Durch Gesetze, ja? Es würde nicht ausreichen, für Angela Merkel von Haus zu Haus zu gehen, zu klopfen und jeden Bürger zu bitten, bitte zahlen Sie Ihre Steuern. Das würde niemand dazu bringen, oder? Aber ein Gesetz mit Androhung von Strafe bei Nichtbeachtung des Gesetzes bringt die Menschen dazu, ihre Steuern zu zahlen, hoffentlich, meistens jedenfalls, okay? Der Punkt ist, was hier angedeutet wird, was hier nicht nur angedeutet, sondern beschrieben wird, sind Gesetze. Gesetze, die von welchen Nationen gemacht werden? Von den USA. Gesetze, die es heute noch nicht gibt, die aber das Ziel haben, die ganze Welt wieder zurückzuführen zum Vatikan. Ganz interessant, dass die Gebäude so ähnlich aussehen, nicht wahr? Finde ich immer wieder erstaunlich. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Es gibt Leute, die können Stunden damit verbringen, alle Details vergleichen und sagen, das ist das Gleiche, das ist das Gleiche, das ist das Gleiche, das ist das Gleiche. Aber ich verrate Ihnen, es gibt noch mehr Gebäude, die solche Säulen haben und noch mehr Gebäude, die solche Kuppeln haben, auch der Deutsche Bundestag. Mir reicht es, das einfach als nebenbei mal als interessanten Punkt zu sehen. Aber entscheidend ist, dass Sie verstehen, was die Bibel sagt. Ich habe Ihnen schon am Dienstag gesagt, dieses Bild hätte vor 50 Jahren in Amerika noch eine Revolution ausgelöst. Und es ist nur ein kleines Indiz für den symptomatischen Wandel in unserer Welt. Amerika und der Vatikan gehen seit Jahrzehnten und Sie können jeden Politikwissenschaftler dieser Welt fragen, gehen immer mehr aufeinander zu. Aber das meiste davon geschieht ohnehin geheim, denn es ist ja ein falscher Prophet. Die Bibel sagt uns, es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Dazu gibt es eine Geschichte in der Bibel. Die Bibel berichtet uns von einer Geschichte von Elia. Wer von Ihnen hat von Elia gehört? Elia. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Elia war ein Prophet und Elia stand vor dem Volk Israel, das abgefallen war, und sagt, wie lange wollt ihr noch hin und her hinken zwischen der Wahrheit und dem Irrtum? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach, ist es aber Baal, so folgt ihm, und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Warum? Weil sie nämlich unentschieden waren. Die Botschaft des Elia war eine Botschaft der Entscheidung. Es war die Entscheidung 21. So gebt uns nun zwei Jungstiere und lasst ihn den einen Jungstier wählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen. So will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen und der Gott, der mit Feuer antworten wird, sei der wahre Gott. Haben Sie die Geschichte soweit das Bild gesehen? Da gibt es ein Volk, das weiß nicht, oh, sollen wir noch Gott vertrauen? Sollen wir lieber den Göttern der anderen Nationen hinterherren? Wir wissen, oh, das eigentlich müssten wir, aber die anderen sind so interessant und eigentlich sagt uns die Bibel, aber die anderen haben diese Tempelprostituierten und wir wissen nicht. Hin und her gerissen. Sind Sie auch schon mal hin und her gerissen gewesen in Ihrem Leben? Sie wissen, was gut ist, aber das andere fühlt sich so toll an. Und Elia kommt und sagt, entscheidet euch. Und dann sagt er, der Gott, der mit Feuer vom Himmel antwortet, sei der wahre Gott. Nun, Baal, wissen Sie, wofür Baal gut war? Die ganzen Götter der Heiden hatten immer eine Funktion. Es gab Götter für die Frauen und für die Kinder und für die Älteren und für die Sonne und für Wände. Wofür war Baal der Gott? Baal war der Wettergott. Baal war für Feuer, für Blitze, für Regen, für Hagel, für all das zuständig. Und dieser ganze Wettstreit der Götter fand statt auf dem Berg Karmel, einem der höchsten Berge Israels, dem Berg, der dem Baal besonders gewidmet war. Es gab keinen besseren Ort aus Sicht der Baalspriester dort, dass er mit Feuer antwortet. Aber was ist passiert? Die Bibel berichtet uns, um die Geschichte kürzer zu machen, als sie eigentlich ist, dass obwohl die Baalspriester einen ganzen Tag lang um diesen Altar dann getanzt sind und sich geritzt haben und sich geschnitten haben und gejuchzt haben und gesungen haben und sich wie wild aufgeführt haben, es fiel kein Feuer. Und dann kommt Elia und er betet im Namen Gottes und Feuer fällt vom Himmel. Und das hat sich so eindrücklich in das israelitische Gehirn eingeprägt, Dankeschön, dass die Offenbarung und etwas Interessantes sagen möchte. Sie sagt, dieser falsche Prophet ist sogar in der Lage, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Was sagt Ihnen das? Es sagt Ihnen eine Sache, dass Sie niemals allein auf Wunder achten sollten. Denn dass Israels Gott der wahre Gott ist, wurde nicht dadurch bewiesen. Verstehen Sie? Wodurch wurde es bewiesen, dass Israel der wahre Gott, dass der Gott Israels der wahre Gott ist? Durch das, was er für sein Volk getan hatte, durch die Erlösung aus Ägypten, durch die Schöpfung, durch all diese Dinge. Gott beweist sich niemals durch Wunder. Die Wunder geben nur zusätzliche Kraft zu der biblischen Wahrheit, die zuerst kommen muss. Und Elia predigte zuerst die Wahrheit und dann kam das Wunder hinter dran. Aber die Bibel sagt uns, dass hier nur Zeichen geschehen werden ohne biblische Wahrheit. Und dieses Zeichen sieht identisch aus mit dem, was in der Bibel für gut befunden wurde. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Situation, stellen wir vor, eine Live-Übertragung aus Amerika, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, okay? Eine Live-Übertragung aus Amerika. Und da gibt es einige Christen, die sagen, wir glauben nicht, dass Amerika die führende Rolle hat. Und der amerikanische Fernsehprediger sagt, wir haben hier einen Altar. Und wenn Amerika die Welt zum Frieden bringen soll und die Welt zu Christus bringen soll, dann soll Feuer vom Himmel fallen. Und wenn nicht, dann eben nichts. Und steht ja in der Bibel, nicht wahr? Elia hat es auch so gemacht. Wäre es nicht ein biblischer Beweis? Und stellen Sie sich vor, Millionen von Menschen gucken das und dann fällt Feuer vom Himmel. Und alles, was wir in der Bibel haben, ist bei Elias genau das Gleiche passiert. Können Sie sich vorstellen, dass viele, viele Menschen glauben würden, das wäre die Wahrheit? Warum? Weil sie nicht verstehen, welche Rolle Zeichen und Wunder haben und welche Rolle die biblische Wahrheit hat, auch in der Geschichte von Elia. Mit anderen Worten, die Verführung ist so nah am Original, dass wenn man die Bibel nicht wirklich sehr gut kennt, man verführt werden wird. Hier ist meine praktische Frage an Sie. Wie gut kennen Sie die Bibel? Vielleicht haben Sie schon gewusst, dass Amerika in der biblischen Prophetie vorhergesagt worden ist, aber das wird nicht ausreichen. Wie gut kennen Sie Ihre Bibel? Die Bibel sagt, die letzte Verführung, wir werden morgen einen ganzen Doppelabend dazu haben, die letzte Täuschung, 1 und 2, wird so stark sein, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt werden könnten. Das haben wir gesehen. Jesus sagt, habt Acht, dass euch wie viel? Niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Wird Amerika mit diesem Vorhaben Erfolg haben? Es werden viele folgen. Es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun und, wenn es möglich, auch die Auserwählten verführen. Jesus selbst sagt es. Er sagt es, habt Acht, das ist eines der wichtigsten Dinge. Diesen Punkt wiederholt er immer und immer wieder, wenn es um die Endzeit geht. Habt Acht, passt auf. Glaubt nicht allem, was euch gesagt wird. Und die Bibel sagt uns selbst, dass dieses Tier, ein falscher Prophet genannt wird, das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, könnt ihr es lesen? Der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte. Die Bibel nennt, das haben wir uns nicht selbst erfunden, dass wir hier sagen, dass dieses Tier, dieses zweite Tier Amerika zu einem falschen Propheten mutiert. Die Bibel nennt es selbst einen falschen Propheten. Und die Bibel sagt, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, welches Tier ist gemeint? Das erste Tier, richtig? Dass die Wunde vor dem Schwert hat, da haben sie es, dem Vatikan. Und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Jetzt, ich habe schon die unterschiedlichsten und abstrusesten Dinge über das Bild des Tieres gehört. Schon mal was gehört über das Bild des Tieres? Ich mache es mal ganz einfach. Wer ist das? Das ist nicht das Bild des Tieres. Das ist das Bild des Christopher Kamp. Woher wissen Sie das? Sie vergleichen dieses Bild, vergleichen die ganzen Pixel, die Farben und so weiter, und sehen das Original daneben. Würden Sie das als das Bild des Christopher Kamp erkennen, wenn Sie mich nicht kennen würden? Absolut nicht. Das heißt, Sie müssen erst mich kennen, damit Sie das Bild sehen. Das Bild sieht genauso aus, mehr oder weniger. Nicht wahr? Jetzt haben wir ein paar längere Haare. Aber selbst die Geste ist fast die gleiche, nicht wahr? Das heißt, was muss ich eigentlich studieren, um das Bild des Tieres zu studieren? Ja, die Bibel, das ist richtig. Das Tier. Und ich kenne so viele Menschen, die sagen, oh, jetzt sind wir in der Endzeit-Prophetie, wir haben den Vatikan gehabt, jetzt haben wir das Tier gehabt, das zweite Tier, den falschen Propheten, jetzt kommt das Bild des Tieres, das könnte vielleicht die UNO sein, das könnte das sein, das könnte, oh, und Verschwörungstheorien hin und her. Lassen wir uns ganz nüchtern bleiben. Das Bild des Tieres sieht genauso aus wie das Tier. Und was ist das Tier? Wir haben es schon studiert. Das Tier ist, was auf Offenbarung 13, das erste Tier ist der Vatikan. Das heißt, was auch immer das Bild des Tieres zunächst mal bedeutet, sieht genauso aus wie der Vatikan. Jetzt, was ist das Entscheidende am Vatikan? Es ist eine Verbindung von Kirche und Staat. Das Entscheidende am Vatikan ist, dass ein Kirchenstaat ist. Nicht einfach nur eine Nation, sondern dass Kirche und Staat. Wir haben ja gesehen, dass das ganze Geheimnis Babylons darin besteht, dass eine Religion, die mehr auf Menschentraditionen basiert, sich mit politischer Gewalt, politischer Macht verbindet. Und das ist das Kennzeichen, wir haben es gesehen, in Ton und Eisen. Das heißt, wenn Amerika dem Tier ein Bild macht, was sollten wir erwarten, allein aufgrund der Bibel, was uns die Bibel sagt, was in Amerika passiert? Dass es plötzlich genauso aussieht wie im Kirchenstaat. Im Kirchenstaat sind Kirche und Staat eins. Die Bibel sagt etwas fast Unvorstellbares voraus. Die Bibel sagt voraus, dass das Land, das gegründet worden ist in der Erkenntnis, dass Kirche und Staat getrennt werden müssen, das in seiner Verfassung wie kein anderes Land diese Trennung beschreibt, dass diese Trennung aufgegeben wird. Und wenn Sie die letzten Jahrzehnte aufmerksam verfolgen, bemerken Sie, wie stark der Einfluss der Kirche immer mehr in der amerikanischen Politik wird. Haben Sie es schon mal bemerkt, dass christliche Kirchen immer mehr Einfluss nehmen in die Politik in Amerika? Das wird mehr zunehmen. Wir stehen noch am Anfang. Die Bibel sagt es voraus. Wenn Sie die nächsten Monate und Jahre Amerika studieren und schauen, was passiert, werden Sie das sehen. Nicht, weil ich ein Prophet bin, sondern weil die Bibel es vorhersagt, dass diese Trennung irgendwann völlig aufgehoben wird. Und ich könnte Ihnen jetzt Zitate zitieren von Richtern, die sagen, die Trennung von Kirche von Staat ist eine schlechte Geschichte, die sich auf schlechte Geschichte drückt und so weiter. Mache ich aber nicht, weil die biblische Wahrheit allein ausreicht. Aber ich möchte Ihnen sagen, es gibt dort Beweise über Beweise, dass das bisher schon geschieht, dass das bereits geschieht. Und dann sagt die Bibel, es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Diese Macht wird nicht einfach nur Kirche und Staat verbinden, sondern wird genau das machen, was immer geschieht, wenn die Kirche sich die Macht des Staates holt. Warum? Weil wenn die Kirche die Macht des Staates hat, kann sie das durchdrücken, was sie glauben möchte, ihr eigenes Dogma, welche Kirche es auch immer sein mag. Und es ist nicht auf die katholische Kirche beschränkt, den Vatikan. Amerika ist eine protestantische Nation, aber könnte es sein, dass protestantische Kirchen den gleichen Fehler machen, den sie aus der Geschichte nur allzu gut kennen, dass sie plötzlich wieder andere verfolgen werden und sogar töten werden, wenn sie nicht mit dem Vatikan zusammengehen? Eine Geschichte, die ungefähr so aussehen könnte. Wir haben da am Samstag drüber gesprochen. Als mit Todesandrohung ein Gesetz erlassen wurde, das Anbetung beinhaltete, wo eine Vermischung von Wahrheit und Irrtum, wenig Wahrheit, viel Irrtum, zur Grundlage der Anbetung gemacht werden sollte und fast alle niederfielen, bis auf drei, und sie in den Feuerofen geworfen wurden. Die Bibel sagt uns, und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein was ein? Mahlzeichen. Wer von Ihnen hat was von Mahlzeichen des Tieres gehört? Ein Chip in der Hand, ein Chip im Arm. RFID? Oder ist der Barcode? Wir werden morgen ein ganzes Thema dazu haben. Ich möchte Sie einladen. Verpassen Sie es nicht. Ich glaube, inhaltlich ist wahrscheinlich das wichtigste Thema von Entscheidung 21 überhaupt. Wenn Sie wissen wollen, und ich habe Ihnen das schon mehrmals versprochen, an diesem Abend, ich habe schon viele Vorträge zum Mahlzeichen des Tieres selbst gesehen oder gehört, und die meisten verwenden dann viele Zitate aus Geschichtsquellen oder viele Zitate aus der modernen Technik oder ich weiß nicht was. Wir werden uns morgen testen können. Wir werden vom ersten Vers bis, wir werden nur Bibelverse zitieren, nicht ein einziges Zitat. Wir werden sehen, dass die Bibel allein ausreicht, um ein für alle Mal zu fragen und zu bestätigen, was ist das Mahlzeichen des Tieres? Verpassen Sie es nicht. Dieses Mahlzeichen des Tieres wird gegeben in die oder auf die rechte Hand oder die Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Vielleicht sagen Sie heute, ha, zum Glück habe ich das gehört, das Amerika hat das vor, da kann ich mich wappnen, ich werde da auf jeden Fall stehen bleiben. Denken Sie kurz drüber nach. Stellen Sie vor, ab heute bekommen Sie nicht nur mehr kein Geld von dem Arbeitgeber, sondern das Geld, was Sie noch haben, nützt Ihnen nichts mehr. Stellen Sie vor, Sie gehen heute raus aus dem Saal und Sie wären ab heute nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu kaufen oder zu verkaufen. Wie lange würden Sie überleben? In unserer Gesellschaft. Ohne Kreditkarte. Was würden Sie machen? Und wenn es anfängt, der Magen zu knurren und die Kinder zu schreien anfangen, vielleicht auch niederknien vor dem Bild? Nur ganz kurz. Die Bibel beschreibt etwas, auf das wir uns vorbereiten sollten. Dass es einen wirtschaftlichen Druck geben sollte. Und ich sage Ihnen etwas. Viele Menschen sagen mir, oh, ich kann das nicht tun, weil das ist schwierig und das nicht tun, das ist schwierig. Ich würde gern das. Wenn wir jetzt nicht in kleinen Dingen lernen, auf Gott vertrauen. Wenn wir jetzt nicht lernen, Gott in den kleinen Dingen des Lebens zuzutrauen, dass er uns am Leben erhalten kann. Wie wollen wir es denn dann lernen? Wie wollen wir es dann lernen? Es ist unmöglich. Die Bibel sagt, damit wollen wir abschließen. Und von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die in vielen Wassern sitzt. Wir haben am Dienstag darüber gesprochen. Und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, getrunken worden sind. Schauen Sie mal in Vers 3, und er brachte mich in eine Wüste. Wo war die Frau nochmal während der 1260 Jahre? Die reine Frau, die wahre Gemeinde war für 1260 Jahre in der Wüste. Das heißt, Johannes wird im Geiste in diese Zeitperiode von 538 bis 1798 versetzt, in die Zeit des Mittelalters, und er sieht die Frau, die falsche Kirche. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll der Namen der Lästerung war und sieben Köpfe, zehn Hörner. Haben wir alles angeschaut. Wir haben das gesehen. Diese Wüste war der Ort, wo die Frau 1260 Jahre, also Tage, biblische Prophetie, Jahre nach dem Jahr-Tag-Prinzip, gelebt hat. Und ihr Geheimnis, ihre Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon. Wir haben ja gesagt, Jesus ruft jeden einzelnen treuen Nachfolger auf, kommt heraus, mein Volk, aus Babylon. Und schauen wir nochmal, wie Johannes diese Frau sieht. Er sieht sie berauscht mit vom Blut der Heiligen. Jetzt sehen wir an, das ist der Zeitabschnitt von 538 bis 1798, okay? Wenn Johannes die Frau hier gesehen hätte, im Jahre 538, was hätte er gesagt? Hätte er gesagt, ich sah sie berauscht vom Blut der Heiligen? Warum nicht? Weil sie beginnt ja erst, die Heiligen zu töten, oder? Wie hätte er es formuliert? Sie beginnt, die Heiligen umzubringen, oder? Sie beginnt, das Blut zu trinken. Wie würde er sie beschreiben, wenn er sie hier gesehen hätte, mitten im Mittelalter? Sie trinkt das Blut der Heiligen. Aber wie beschreibt er sie? Er beschreibt sie als, sie ist berauscht, sie hat getrunken. Das heißt, mit anderen Worten, was ich Ihnen darstellen möchte, ist, Johannes sieht sie nicht irgendwo im Mittelalter, Johannes sieht diese Frau, dieses Babylon, im Jahre 1798, am Ende, als sie schon berauscht ist. Macht das Sinn? Warum sage ich Ihnen das? Weil wir in den letzten eineinhalb Minuten ein Geheimnis lüften wollen oder anfangen wollen zu lüften. Das Geheimnis der Frau und des Tieres. Wir haben gestern schon gesehen, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und wird aus dem Abgrund heraufkommen. Wir haben gesehen, es bezieht sich auf den Vatikanstaat, die tödliche Wunde bekommt und dann wieder aus dem Verderben kommt. Aber die Bibel sagt, hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört, die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind was? Jetzt sieben Berge, welche Stadt liegt auf sieben Bergen? Rom. Aber die Bibel sagt, dass diese Köpfe eine doppelte Bedeutung haben. Können Sie es sehen? Das sind sieben Berge, aber es sind auch sieben Könige. Und Könige stehen für Königreiche. Es sind sieben Königreiche. Babylon im allergrößten Sinne der Bibel besteht aus sieben aufeinanderfolgenden Königreichen. Achtung. Was brauchen wir, um das zu verstehen? Weisheit. Es gibt einige Verse in der Bibel, da steht, hier ist Sinn. Das heißt nicht, dass die anderen sinnlos sind, aber da brauchen wir wirklich viel Weisheit. Und wo bekommen wir die Weisheit her? Die Bibel sagt, aus Daniel. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Das heißt, um dieses Geheimnis von Babylon zu lüften, brauchen wir Weisheit von Daniel. Das ist das Geheimnis. Wie viele Könige sind es nochmal? Wie viel? Sieben. Fünf sind gefallen. Wann sieht Johannes sie? Zu welchem Zeitpunkt? In welchem Jahr sieht er Babylon? 1798. Im Jahre 1798 sind wie viele Königreiche schon passé? Wie viel? Fünf. Ziehen wir sie auf. Was war das erste Königreich nach Daniel? Babylon. Was ist das zweite Reich? Medo-Persien. Was ist das dritte Reich? Griechenland. Was ist das vierte Reich? Rom. Was ist das fünfte Reich? Der Vatikan. Und was ist das sechste? Das sind die fünf, die gefallen sind, bis 1798. Und dann sagt die Bibel, einer ist da. Wer ist im Jahre 1798 von all den Reichen der Bibel, die wir in Daniel Offenbarung sehen, momentan im Jahre 1798 existent? Ganz genau, Amerika. Fünf sind gefallen, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, Vatikan. Und jetzt im Jahre 1798, wo er sie sieht, ist das nächste Reich dran. Amerika ist der sechste von wie viel? Von sieben. Amerika. Und dann sagt er, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Wer von Ihnen möchte gerne den siebten kennenlernen? dann kommen sie morgen früh. Das Bündnis der Nationen. Wir werden über Hamageddon, die sieben letzten Plagen und natürlich über diesen letzten geheimnisvollen, das siebte Reich sprechen. Und Sie werden sehen, es gibt sogar noch ein achtes. Aber dazu morgen mehr. Das Bündnis der Nationen. Und wenn wir jetzt ein Lied hören, möchte ich Sie noch einmal einladen, diese Frage im Herzen zu überdenken. Wollen Sie Jesus von ganzem Herzen folgen, selbst dann, wenn Ihnen Menschen verbieten, zu kaufen und zu verkaufen? Sind Sie nicht froh, dass die Bibel nicht nur vom Wüstensand Ägyptens und von den alten Ruinen Babylons spricht, sondern auch von unserer Zeit? Wir sollten nicht den Fehler machen, alles, was wir in der Tagesschau lesen, zu versuchen, in der Bibel zu finden, nicht wahr? Wir haben die Bibel, um die Tagesschau zu verstehen, nicht die Tagesschau, um die Bibel zu verstehen. Aber die Bibel ist so ein wunderbares Buch und es lässt uns nicht alleine, auch in den Konflikten unserer Zeit. Und wenn wir all das überdenken, was wir heute gehört haben, dann wollen wir uns diese Frage noch einmal vor Augen führen. Wollen Sie Jesus von ganzem Herzen folgen? Wenn Jesus als König erscheint, dann wird er fragen, ob wir ihm treu gewesen sind. Er wird uns nicht danach fragen, was uns irgendeine Kirche vorgeschrieben hat oder was uns unser Präsident vorgeschrieben hat oder irgendwelche Gesetze. Er wird uns fragen, hast du mir mehr gehorcht als den Menschen? Und wir werden morgen sehen, dass wenn wir uns für Jesus entscheiden, wir keine Angst haben brauchen, weder vor der Gegenwart, vor allem noch nicht vor der Zukunft. Und als diese drei Männer sich entschieden haben, notfalls in den Feuerofen zu gehen, war das am Ende eine schlechte Entscheidung, eine gute Entscheidung. Die beste, die sie hätten treffen können. Stellen Sie sich vor, die wären niedergekniet. Wäre das nicht dramatisch gewesen? Warum niederknien, wenn solche wunderbaren Erfahrungen direkt vor uns stehen? Und wenn das Ihr Wunsch auch ist, stehen zu bleiben, selbst wenn um uns herum scheinbar der Himmel zusammenfällt und alle Welt glaubt, dass es so richtig sein muss. Wenn das Ihr Wunsch ist, auch stehen zu bleiben, dann lassen wir uns doch gemeinsam aufstehen, um das Gott zu zeigen und gemeinsam ein Abschlussgebet zu sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dein wunderbares Wort. Wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir sehen können, wie auch in unserer heutigen Zeit die politischen Verhältnisse sich wiederfinden in der Bibel und dass wir sehen können, wie deine Bibel wie ein Kompass uns durch die Wirren der Zeit trägt. Und wir wissen, was geschehen ist, aber wir auch mit Zuversicht sagen können, was kommen wird. Dass wir uns darauf vorbereiten können, dass es uns nicht wie alle anderen dann überraschend trifft. So viele Menschen verstehen nicht, was die Zukunft bringt. Und wir danken dir so sehr, dass wir die Bibel haben dürfen. Wir bitten dich, dass wir in unserem persönlichen Leben davon Gebrauch machen. Und dass alles, was wir sagen und alles, was wir vorgeben, auch durch echte Taten unterstützt wird. Bitte gib, dass wir nicht solche Christen werden, wie die USA in der Prophetie dargestellt werden. Die aussieht wie ein Lamm, aber spricht wie ein Drache. Und viel zu viele Christen gibt es, die, und manchmal ist es auch in unserem Leben der Fall, dass wir aussehen wie Menschen, die dir nachfolgen, aber in Wirklichkeit unser Herz voller Drachengedanken ist. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns ganz rein machst und uns zu festen, treuen Nachfolgern machst. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du das kannst. Amen.